Wir waren bei den Bereichen dran. Ich wollte das ein wenig motivieren, wo das herkommt, und dann ein Betrag spricht. Aber was jetzt nämlich heute ist, also wenn ich jetzt so ein Intervall habe, I gleich AB, so, und ich habe jetzt eine Funktion, I, also jetzt dieses Intervall I von mir aus in diesem Intervall J abbildet. Ja. So, gut von mir aus das. J, sagen wir. Gut. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit überhaupt so eine, weil ich sage, das eine Transformation ist, denn sowas interessiert uns nur. Eine Koordinatentransformation, da muss das quasi umkehrbar sein. Ja. Also sowas wie eine Parabel jetzt, das wäre leerbar. Ja, also das muss Bijektiv heißt jetzt hier nichts anderes, als wie das monoton ist, entweder steigend oder fallend von dem einen Intervall auf das andere. Ja, nehmen wir das für CP, das Intervall ja. Und die Frage ist ja, nicht um das geht es mal ja. Wenn ich jetzt sowas ausrechnen möchte, dann, ja, also, gemäß der Substitutionsregel für unbestimmte Integrale, und wenn ich da jetzt hier das ausrechne, und das wäre jetzt dieses Intervall I, sagen wir AB. Okay, das heißt, dass ich könnte das so schreiben, das wäre das Integral von A bis B. Ja. Und was da jetzt da herumsteht, ist dann klarerweise nichts anderes. Entweder CD, ja, achso, das war jetzt aber Entschuldigung, das so, okay. Na, bleiben wir mal bei dem. Ja. Okay. Ich muss jetzt mal da hin. Okay. Passt schon. Also, klarerweise A, B und hier steht dann I von A, I von B. Ja. Gut. Und je nachdem, ob das, wenn das wäre jetzt CD, wenn das monoton wachsend ist, es würde aber, wenn Phi monoton fallend ist, dann steht da natürlich DC. Entschuldigung, dann würde hier stehen, ja, D, C. So, okay, und damit man, ja, klar, je nachdem, was das Ding macht. Und das kann man aber unter einen Hut bringen, indem man halt jetzt da bitte aufstreckt, dass der geht. Dann steht da in jedem Fall das Intervall J. Wenn ich jetzt die Betragsstriche da hernehme, AB, F von X mal Ableitung von B von X und F von B, dann trage ich da das Vorzeichen wieder an. Das passt. F von B mal D. Und da steht jetzt das Intervall J, ist gleich CD. Das ist banal, ja, aber das werden wir jetzt wieder brauchen. Ja, weil was sieht man vielleicht nicht, warum da dann Substitutionsregel da kann man die Beträge entspielen. Ja?
Was haben wir da jetzt genau geändert? Wir haben ja die Variablen umbenannt, oder?
Ja, wenn Sie so wollen, wenn wir es so anschreiben, oder soll das immer heißen, untere ist kleiner wie obere. Ja, also wenn man so, wir haben jetzt Bereiche und dieses Intervall J ist auf jeden Fall das Intervall CD. In jedem Fall, das ist das Intervall CD. Nur einmal ist das C das Phi von A, und da oben halt, und einmal das Phi von B. Ja. je nachdem. Und wenn ich das jetzt in die Richtung so anschreibe, dass ich das als Intervall, also wenn Sie so wollen, die Integrationsgrenzen immer von C nach D gehen, ja, von kleineren zum größeren, dann passt das da, wenn ich da die Beträge muss.
So, weil
wir brauchen jetzt die Substitutionsregel für Bereichsintegrale. Bis jetzt haben wir ja immer nur eine Variable substituiert. Wenn wir jetzt eine Koordinatentransformation haben, wo man gleichzeitig mehrere Variablen substituieren, dann müssen wir nur ausprobieren. So, also ich glaube, wir kennen das eh, also wenn man jetzt groß f von x1 bis xn haben, also irgendwann f1 von x1 bis xn ist fn von x1 bis xn, also solche Funktionen n Variablen, eine vektorwertige Funktion. Also von, sagen wir, d Teilmenge von r hoch n minus r hoch n. Ja. Wenn wir so eine Funktion haben, dann, das ist dann df nach dx, ist also df1 bis fn nach dx1 bis xn, ist also jetzt nichts anderes wie diese Matrix. DFI nach DX. Und 1 kleiner gleich I plus kleiner gleich M. Also diese Matrix, diese N mal N Matrix, ja, das ist die Funktionalmatrix. Ne? Funktionalmatrix oder auch der Tobin-Matrix. Gut. Und wenn wir jetzt die Determinante von dieser Funktionalmatrix nehmen. Determinante von df nach dx. So, ja, das ist nichts anderes wie die sogenannte Funktionaldeterminante. So, die wird jetzt eine wichtige Rolle spielen, also einfach von der Funktionalmatrix determinant. Warum denn? Also wir wollen jetzt substituieren, wollen wir es einmal der Einfachheit halber, wir haben jetzt n gleich 2, also wir haben zwei Variablen, zwei Funktionen, und wir machen so folgendes. Wir haben quasi, wir wollen irgend sowas ausrechnen. F von UV, DU, DV über irgendein Bereichsintegral, das nennen wir jetzt B'. Ja, über irgendeinen Bereich B'. Und das wollen wir substituieren. U ist halt irgendein Phi von xy und V ist halt jetzt mal irgendein Psi von xy. Gut. Das soll natürlich dann schöne Eigenschaften haben. Wenn es eine Koordinatentransformation sein soll, soll das jetzt bijektiv sein. Und zwar bijektiv wo? Naja, dass uns das den einen Bereich in einen anderen abbildet. Also diese Abbildung phi psi kann nichts anderes machen, als wie, dass man jetzt B, aha, ja, es ist genau, es ist in der anderen Richtung, aber es passt schon. Wir werden es gehört. Von B nach B' und dieses B' da, das da steht, soll also hervorgehen aus dem B. Das ist jetzt die Menge aller Punkte I von xy, psi von xy, wo es gibt, dass xy in dem Bereich B ist. So, jetzt haben wir das. Okay. Also eigentlich sind wir in einem Bereich B. Ja gut, und durch das haben wir halt auch B'. Okay. Koordinatentransformation.
Irgendwo ist jetzt dieser Bereich B. Irgendwo ist jetzt der Bereich B'. So, okay. Also das sind, da haben wir jetzt eine Koordinatentransformation. Natürlich sollte es jetzt bijektiv sein. Bijektiv. Also der hat jetzt wirklich so jetzt. Und damit wir was anfangen können, sollen phi und psi jetzt da stetig differenziert lassen. Sonst können wir ja die Differenzialen machen. Also das sind unsere Anforderungen. So, wissen wollen wir jetzt, wie wir die Substitutionsregeln da jetzt ausführen. Also, wir wollen das also zurückspielen auf den Bereich da. Also, dass wir so jetzt sagen, Integral f von uv dv über den Bereich B', das sollte jetzt irgendwas sein. Da herum, Integral b, da werden wir halt ersetzen. U war ja, wie wir gesagt haben, phi von xy und v war psi von xy. So, okay, mal, jetzt kommt irgendwas. Ja. Und dann dahinter, dass man, dx, dy, dass man jetzt in diese Welt, also von der uv-Welt, die xy-Welt transformieren. So. Was muss da herkommen? Die Frage ist ja jetzt, ja, ich meine, natürlich könnte ich es jetzt einfach hinschreiben, da kommt jetzt die Funktionaldeterminante hin und der Betrag davon. Aber ich meine, im Buch steht da gar nichts drinnen, warum das so ist, sodass ich mir doch gedacht habe, da sollte vielleicht schon ein Wort dazu sagen, warum tritt da jetzt auf einmal die Funktionaldeterminante. Ja. Ja, und zwar vielleicht ist das so. Es geht ja darum, was machen wir? Wir in der XY-Welt, also wir zerlegen quasi unseren Bereich. So. Und jetzt müsste man sich überlegen, wenn ich jetzt da habe ich jetzt so einen Bereich. Das ist jetzt. Und was mache ich denn? In jedem Bereich wähle ich einen Punkt aus und dann ermittle ich halt dann das Volumen da, nicht mit dieser Grundfläche. Was anderes machen wir? Na gut, jetzt schau ich mal, wenn ich das dahin transformiere, was denn da passiert. Ja, also wenn ich dieses, wenn ich halt jetzt Delta B hernehme, wo kommt dieses Delta B jetzt hin, wenn ich das darüber transformiere? Ne? Das ist jetzt irgendwo. Das kann ja jetzt, das muss ja jetzt, Sie wollen meinen jetzt kein Rechteck. Ja? Also irgendwo da drüben ist es jetzt. Ja? Weil das darüber transformiert. So. Und wichtig ist jetzt quasi dieser Faktor, den wir da haben. Wenn ich in der einen Welt bin und in der anderen, was ist der Proportionalitätsfaktor? Ich meine, ich schnapp mir ja die Grundfläche und dann habe ich dann Funktionswert. Da, Grundfläche, Funktionswert. Wenn ich das jetzt auf diese Welt zurückspiele, muss ich natürlich schon aufpassen. Es könnte ja völlig verzerrt sein. Ja? Was hier teile ich auf und plötzlich wird was sehr groß oder sehr klein, das muss ich gewichten, das muss ich ja klarerweise da jetzt als Proportionalitätsfaktor da reinbringen, ja, wenn ich jetzt in diese Welt gehe. Ja, da muss ich halt schauen, wenn ich da die Fläche habe, wie groß ist das Flächenstück da herum, zumindest näherungsweise. Jetzt schauen wir mal, wenn wir da haben, sagen wir xy, dann sage ich, das wäre jetzt der Punkt x plus Delta xy und das wäre jetzt von mir aus der Punkt xy plus Delta y. Naja, das wäre. So, und jetzt schauen wir, okay, das wäre jetzt dann da irgendwo da herüben, dieser Punkt, ja, das wäre jetzt von mir aus der, oder? Ja. Okay. Das wäre dann, wenn Sie so wollen, phi von xy, psi von xy. Gut, so. Wo ist der nächste Punkt? Den schaut man sich da mal an. Was passiert mit dem? Ne? Der ist halt auch irgendwo. So. Phi von x plus Delta xy, psi von x plus Delta xy. Epsilon, also das ist das Sagen, und das haben wir da oben, das sind wir jetzt da mal. Phi von x Epsilon plus Delta Epsilon und Psi und na gut, okay. Den brauchen wir jetzt nicht extra, das werden wir sehen. So, jetzt müssen wir uns ausrechnen, was für diese Punkte gilt. Ja, also wo wir das haben. Und das ist, glaube ich, klar, was das jetzt ist. Das ist doch ungefähr phi von x plus Delta x mal, okay, phi x von xy, da hätten wir auch nichts anderes wie psi von x plus Delta x mal psi x von xy. Okay. Nein, das ist jetzt so ungefähr, indem ich halt das einfach linearisiere, ja? Also in erster Näherung ist das halt. Was wäre das jetzt? Das immer mit einem y versehen hat. Phi von xy plus Delta y mal phi y von xy und doch einmal auch psi von xy plus Delta y mal psi y von xy. Nein, erster Meter. So. Und man kann leicht zeigen, dass das dann ja auch in erster Näherung jetzt, so, gut, dieser Punkt, der letzte Punkt, das würde dann, da würde dann jeweils noch das zweite dazukommen, das Delta x. Also das ist im Wesentlichen, so, in erster Näherung hier, man setzt sich also zusammen. Also in erster Näherung ist es so, dass dieses Rechteck noch natürlich im Allgemeinen verzerrt wird und zu einem Parallelogramm wird. Ja. Also das wäre jetzt, wenn Sie so wollen, Delta B'. Gut. Naja, und wie groß ist jetzt die Fläche von diesem Delta B', wenn Sie ein Parallelogramm haben? Also wenn Sie das jetzt an einen Ursprung verschieben, und jetzt nehmen wir diese Vektoren, also nehmen wir und verschieben sie jetzt in den Ursprung. Dann haben Sie ja hier nur mehr die Koordinaten. Da steht es hier, das Delta x könnte man ja immer rausheben und wir haben nur mehr phi x und psi x, ja, mal Delta x. Und da haben wir phi y und psi y mal Delta y. Ja, also das wären jetzt, wenn ich das an den Ursprung verschiebe, das. Also das wären jetzt diese Richtungsvektoren. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie zwei so Richtungsvektoren haben, allgemein einen Vektor a von mir aus und einen Vektor b, ja, das wäre der Ursprung. Was ist die Fläche von dem Parallelogramm? Denn um das geht es uns jetzt. Ja. Also wir wollen jetzt das Delta b', das wäre jetzt in erster Näherung, das braucht man nicht, weil alles weitere ist dann vernachlässigbar. Liefert dann in Grenzwerten 0. Also was wäre jetzt das hier, wie berechnet man denn, wenn ich da diese zwei Vektoren habe, die Fläche von dem Parallelogramm? Genau. Also das ist die Determinante von AB. Das ist jetzt der Pendulator. Na gut, also bei uns ist das jetzt, das heißt also, dieser Flächeninhalt ist jetzt nichts anderes wie Determinante von, na was halt da steht, ne? Also phi x, psi x, okay, also bitte ich kann gleich das raus, also wenn Sie wollen, das geht, ja, phi y, psi y, mal Delta y, natürlich nach den Rechenregeln, Determinante, das können Sie rausziehen, Delta x mal Delta y mal die Determinante von dem, was da steht. Phi x, psi y. So. Ja, und jetzt ist es wieder so, die Determinante ist ja letztlich nicht der Flächeninhalt alleine, sondern es ist ja so, sozusagen eine vorzeichenbehaftete Fläche. Also je nachdem, ob es den Zeiger in den einen zum anderen, also den ersten zum anderen jetzt im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn hindrehen müssen, ist ja das sozusagen ein Plus oder ein Minus. Dann haben sie ein Vorzeichen bei der Determinante. Ja? Und das ist nichts anderes wie da auch, dass man quasi das Intervall hier die Grenzen vertauscht. Ja? Und das kann man auch hier wieder reinbringen und wird dann den Betrag liefern. Also die, wenn Sie jetzt den Flächeninhalt haben, dann ist das quasi jetzt hier der Betrag von der Determinante, weil die Determinante selbst ist ja eine orientierte Fläche, eine Vorzeichenfläche. Also da kommt das jetzt her. Und im Grenzübergang steht halt dann nicht mehr Delta, sondern D, nicht? Aber das steht jetzt hier. Und deswegen kommt es da rein. Die Determinante von, und was halt da steht. Nicht? Natürlich, im Allgemeinen wird man die Transponierte betrachten, aber es ist dasselbe. Nicht? Die Determinante ist ja dasselbe wie die Determinante von der transponierten Matrix. Also wir haben es jetzt so ausgerechnet, da steht halt jetzt phi x, psi x. Achso, das passt ja eh genauso, wie wir es haben. Okay, das ist, das passt. Entschuldigung. Nein, dann passt es eh nicht. Das ist die, eigentlich die vorzeichenbehaftete Fläche, das ist die Fläche. Dx, dy. Das ist also jetzt letztlich der Proportionalitätsfaktor. Und das von der einen Welt in die andere Welt so ein Flächenstück auf, ja, verzehrt wird. Nicht? Größer gemacht wird oder kleiner. Und das geht es jetzt. Und deswegen, und das ist jetzt die Substitutionsregel für Bereichsintegrale. Jetzt halt nur für zwei Variablen. Das geht natürlich allgemein genauso. Da haben Sie hier einen Quader und das wird da halt so mit einem Span zum Beispiel im R3. Nicht? Aber die Fläche, Entschuldigung, das Volumen von dem Span, von dem Parallelepiped, das da aufgespannt wird, ist ja auch wieder die Determinante. Nicht, aber auch wieder vorzeichenbehaftet und wie das betrachtet steht. Also das geht in jeder Dimension. Also da kommt es her, dass wir also die funktionale Determinante hier haben. Für eine Variable stimmt es natürlich auch. Das ist ja dann genau die gewöhnliche Substitutionsregel. Also das ist jetzt die Substitutionsregel. Regel für Bereichsintegrale. Also unter den Voraussetzungen, die wir genannt haben. Also wir haben so eine Koordinatentransformation. Ja? Also wir haben einen Bereich B und wir haben einen Bereich B'. Und dieser Bereich B', ja, das ist jetzt nichts anderes, als wie was wir halt kriegen aus B, in dem wir Phi und Psi dann reden. Ne? Und das ist bijektiv. Ja, klar, wir wollen auch wieder zurückkommen. Und weiter sollen die Funktionen schön sein, sonst können wir es nicht ableiten, das brauchen wir ja, sonst können wir keine Funktionaldeterminante bilden, also differenzieren, was in dem stetig brauchen. Damit quasi, was ich ja hier verschwiegen habe, in Wahrheit geht ja dann der Mikrowertsatz der Differentialregelung ein. Ja, also wenn man das jetzt, dann müsste man halt mit C schreiben, das habe ich mir jetzt erst gemacht. Gut. Ja, das ist es. Man kann es ein bisschen aufschwächen. Bijektiv muss es nicht unbedingt sein, es geht auch, dort wo sich das dann überlappt. Ich rede jetzt von den, wenn wir zum Beispiel Polarkoordinatendarstellung hernehmen, da ist das nicht bijektiv. Es gibt ja da einen Rand, wo es sich quasi überlappt, aber solche, solange das Fläche 0 hat, passt es immer noch. Also das kann man abschmecken. So. Na gut, diese Substitutionsregel ist natürlich sehr nützlich, weil man kann nicht immer so schön nur eine Variable substituieren und dann wieder die andere, sondern man möchte das auf einmal machen. Und das ist gezwungen. Das ist nichts ausreden. Ja?
Kann man da ein Beispiel machen?
Ja, ich mache jetzt eins. Hoffentlich verrechnen wir. Danke. Aber dann helfen Sie mir. Ja, Denn jetzt kommt ja das Beispiel. Ich mache jetzt dasselbe Beispiel wie gestern, aber anders. Ne? Aber ja, gibt es anders, ich möchte nicht wieder verwenden. Ne? Also wir haben f von xy ist jetzt die Wurzel von 1 minus x² minus y². Und damit ich es gescheit mache, muss ich jetzt sagen, der Bereich B' muss nicht genau genommen sein, weil wir ja das substituieren. Der Bereich B' ist jetzt einfach der Einheitskreis. Ja? Ist die Menge aller xy mit x² plus y plus y. Okay, wir wissen schon, das Volumen von der Kugel ist 2 mal dieses Integral, das wir da brauchen. Ne? B' f von xy dx dy, also das ist Integral B' Wurzel 1 minus x. Ja, Kugel natürlich mit Radius der Einheitskugel. Ja, Einheitskugel. Also die hat Radius 1. Und was ja eigentlich naheliegend ist, wenn man was mit der Kugel oder so zu tun hat, ja, oder zu diesem etc., dass man vielleicht Polarkoordinaten nimmt. Ich meine, das wäre jetzt einmal eine Überlegung. Gut, passt es dann? Polarkoordinatendarstellung. Also, Polarkoordinatendarstellung verwenden. Naja, das ist nichts anderes wie eine Koordinatentransformation. Ne? Ich meine, da steht es eh schon. Na, ja. Okay, das heißt also, x ist gleich r mal Cosinus Phi und y ist gleich r mal Sinus Phi. Dann hätte, wenn jetzt ich den Radius zwischen 0 und 1 wähle und Phi zwischen 0 und 2 Pi, das wäre dann mein Bereich B. Der Bereich B, ja, ist genau das. Nicht? So. Ja, das ist 1 Kreuz und 2 Pi dann. Nicht? Also, gut. Das sind die Polarkoordinaten. So, gut. Passt es jetzt? Es ist dieser, es, man muss natürlich sagen, in Wahrheit ist das nicht objektiv, ja, das wissen wir, aber passt. Halt, also in Wahrheit ist es ja so, wenn ich diesen Bereich B hier hätte, der Radius haben wir gesagt zwischen 0 und 1, so 0, 1, 0, 2, Pi, also dieser Bereich B, so, warum haben wir jetzt, das ist natürlich nicht ganz objektiv, ja. So, aber zumindest, wo er nicht bijektiv ist, das hat Fläche 0. Ja. Also das wird uns nicht stören. Ne? Also das passt. Gut. Und dann können wir also jetzt diese Regel anwenden. Ne? Also natürlich muss man jetzt genau aufpassen, weil die Rollen von dem x und y sind jetzt genau vertauscht. Also, so. Wir haben... Also bei uns muss jetzt die Substitutionsregel, wenn wir jetzt die Substitutionsregel anwenden, dann haben wir da, also dass dieses Integral b' Wurzel aus 1 minus y minus y dx dy gleich ist, Integral über b, das ist jetzt über b, und dann haben wir Wurzel aus 1 minus r Quadrat mal Cosinus Quadrat Phi minus r Quadrat mal Sinus Quadrat Phi mal. Okay, jetzt kommt natürlich die Funktionaldeterminante her. Okay. Also Betrag von Determinante. Und jetzt müsste es eigentlich so schreiben. Also x würden wir jetzt nach r ableiten, x nach phi ableiten, y nach r ableiten, y nach phi ableiten. Ja? Gut, das machen wir dann gleich. Ja, und dann halt die r nach phi. Okay. Jetzt haben wir ja einen Rechtecksbereich, also wenn wir das ausrechnen, können wir jetzt halt einfach nur mehr die Integrationsgrenzen dahin schreiben. 0,1, 0,2pi. Ja, das ist Wurzel aus, wenn man da hier hinschaut, haben wir natürlich Sinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Phi ist 1. Also wir haben Wurzel aus 1 minus R Quadrat. Ja, passt. Mal, jetzt müssen wir halt das machen. Determinante von, jetzt müssen wir halt ableiten. Also x nach R abgeleitet ist Cosinus Phi. X nach Phi abgeleitet ist minus R Sinus Phi. Y nach R ist der Sinus Phi. Und das ist halt R mal Cosinus Phi. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, ist ja das R mal Cosinus Quadrat Phi plus R mal Sinus Quadrat Phi. Also diese Determinante, das ist also jetzt nichts anderes wie R mal Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi ist also R. Gut. Also was dann jetzt da steht, das Integral.
Zweier im höchsten.
Habe ich am letzten gemacht?
Den Zweier davor, vor dem
Integral. Ah ja, den Zweier, den habe ich da oben ja schon vergessen. Ah, danke. Na gut, also wie ich schon gesagt habe, bitte immer aufpassen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. So. 0,1. So, und da haben wir halt jetzt Wurzel aus 1 minus R Quadrat mal Betrag von R. Den Betrag können wir natürlich weglassen, weil bei uns R sowieso zwischen 0 und 1 liegt. Der R definiert. Okay. So, das ist also gleich 2 mal, und jetzt kann man das auseinanderziehen, weil das 4, also das kann man separieren, 2pi dphi mal Integral 0 bis 1 Wurzel aus 1 minus r Quadrat mal r mal dr. Okay, das liefert also hier natürlich 4 eingesetzt an den Grenzen. Das ist also 2 mal 2pi, und dann haben wir halt noch dieses Integral. Okay, das würde jetzt, da muss man jetzt eine Stammfunktion finden. Natürlich kann man das leicht machen. Oh, oh, ja. Zum Beispiel würde man halt 1 minus, indem man wieder substituiert. Aber machen wir es halt mal so, minus 2r dr ist gleich 2u du. So, und dann haben sie, das haben sie in der R und U Welt, und nehmen wir da mal R0 ist U1 und R1 ist U0. Also haben wir da jetzt 4pi mal Integral von 1, 0, U mal, und was haben wir dann? R dr ist minus U du. So, okay. Und da können wir das Minus vorziehen und das jetzt genau. So. Das ist also 4pi. Drittel, nein, das passt ja. So, okay. Aber wichtig war also der erste Schritt, das mit der Funktionalität. Man könnte das Ganze noch ein bisschen einfacher vielleicht gestalten, wenn man, also machen wir das Berechnen des Volumens einer Kugel mit Radius R. So. Mittels dreidimensionalen Bereichsintegral. Das könnte man natürlich auch machen. Also wenn wir jetzt hier haben, nehmen wir jetzt den folgenden Bereich. Nehmen wir uns den genau genommen wieder B' nehmen. B', also die Menge der x, y, z, die mir die gibt. X² plus y² plus z² ist kleiner gleich dem großen r². Ja. So, das wären jetzt alle Punkte in dieser Kugel mit Radius r. Ne? Ja?
Wenn der Boden ist von 0 bis 1, dann von 1 bis 0 und dann wieder von 0 bis 1. Das ist so.
Ja, das muss ich so machen. Also erstens immer so, dass man... Ja, ich habe es jetzt auf die herkömmliche Art und Weise gemacht. Ich hätte gleich den Betrag nehmen können, dann hätte man das erspart. Aber gut, also ganz gewöhnlich, wenn Sie die Substitutionsregeln in einer Variable anwenden, müssen Sie hier die Grenzen substituieren. Ja. Und das heißt aber jetzt, wenn R 0 ist, ist das U1, weil 1 minus 0 zum Quadrat ist 1, also das U ist U 1, deswegen steht es da um und umgekehrt natürlich der U. Auf der anderen Seite haben wir aber durchs Ableiten tipp minus RDR, also dass sich die unkomplette Differential des Vorzeichen da umdreht. Das heißt also RDR ist minus UDU, das ist so substituierend. Und deswegen haben wir hier das RDR ist das minus UDU. Und jetzt ist es klar, wir haben jetzt ein Minus und durch dieses Minus drehen sich die Vorzeichen genommen und dann ist wieder weg.
Ja, ich habe es halt auf die altherkömmliche Art gemacht. Das ist immer sehr sportlich in der Welt.
Die Substitutionsregel mit dem Betrag der funktionalen Determinante. In einer Variante, wenn wir jetzt in zwei sind. Gut. Ja, und jetzt kann man also das Volumen der Kugel natürlich auch so ausrechnen, über ein Dreifachintegral. Ja? Ja, weil das sind alle Punkte, die es gibt in der Kugel drinnen. Und wenn ich jetzt quasi drüber integriere mit dem Punkt, also mit dem Funktionswert 1 immer, so ist das nichts anderes, das, wie also das Volumen der Kugel berechne. Okay, das kann man jetzt einfacher vielleicht durch eine geeignete Koordinatentransformation machen. Und welche Koordinatentransformation wird sich bei den Kugeln aufnehmen?
Kugelkoordinaten.
Genau, mit Kugelkoordinaten. Naja, dann kann man ja die Kugelkoordinaten. Das haben wir eh in den Übungen angeguckt. Also Kugelkoordinaten. So, was haben wir da jetzt? Also, x, y, z ist dann, was war das? Also, ich glaube, wir haben es eh gemacht. Und dann, da haben wir ja jetzt r, theta, phi. Ne? Also, wenn wir so einen Punkt haben, da haben wir, wenn Sie so wollen, da hätten wir da oben dieses theta, ja, dann haben wir da unten dieses phi. Ja, und der Radius ist halt der Radius, das kleine r jetzt. Oder klein R. Wir haben das eh schon gemacht. So, dann haben wir hier bei Z, also na, da haben wir R mal, wenn ich jetzt hier schauen muss, den Cosinus von Theta. Also das
das sind da den Theta hier. So, wenn ich R mal Sinus Theta nehme, dann habe ich quasi hier den Radius von diesem Breitenkreis. Jetzt muss ich nur mehr so, wenn da dieser Phi drinnen liegt, das heißt, ich müsste dann diesen Radius jetzt, und da ist halt das Phi, haben wir halt einmal den Cosinus von Phi und R mal Sinus Theta mal Sinus von Phi. Also das wäre jetzt die Transformation. In Kugelkoordinaten, wobei also B jetzt ist, für den Bereich B gilt also, dass R Theta Phi für die gilt, also 0 kleiner gleich R kleiner gleich groß R. Was haben wir als Theta? 0 kleiner gleich Theta kleiner gleich Pi. Weil das ist gar nicht mehr. Also 180 Grad. Und ein Ding des Phi. 0 kleiner gleich Phi kleiner gleich Pi. Also das wäre jetzt diese Transformation, die wir dann quasi haben. Das erfüllt wieder die Anforderungen. Das ist natürlich jetzt auch wieder nicht bijektiv in Wahrheit, aber zumindest was nicht bijektiv ist, das hat kein Volumen. Ja. Gut, somit passt das jetzt. Und wir können das jetzt als Dreifachintegral schreiben. Also von 0 bis groß R, von 0 bis Pi und von 0 bis 2 Pi. Das Ganze jetzt. Der 1er bleibt der 1er. Und da haben wir jetzt nur mehr diese Funktionaldeterminante, ne, wo sich halt xr, x, von der yr, yt, yphi, zr, zθ, zphi. Mal jetzt die funktionale Dominante berechnen.
Das sollte hoffentlich
allzu kompliziert werden. Also, das Ganze ist also jetzt. Das ist ja jetzt eine Menge langweilige Sache. So, gut, das ist also Sinus, Theta, Cosinus, Phi. Dann kann ich das noch Theta ableite, einmal Cosinus, Theta, Cosinus, Phi, Entschuldigung. Dann werde ich das noch Minus, Sinus Phi, und dann haben wir Sinus Theta, Sinus Phi, da haben wir R mal Cosinus Theta mal Sinus Phi, und dann R mal Sinus Theta mal Cosinus Phi, und da haben wir dann, haben wir das nach R ableiten. Cosinus Theta, da haben wir Minus R Sinus Theta, da haben wir 0 dr Theta Phi. Gut, jetzt müsste man diese Determinante berechnen da. So. Was ist das jetzt? Lass mal kurz, das ist also der, was man. Das ist also Cosinus Theta, also wenn ich da jetzt entwickle, ist ja wurscht jetzt. Der Einfachheit halber halt entwickeln, haben sie da jetzt mal der Unterdeterminante hier, dann haben wir R mal das 70, ja, ursprünglich erwähnt, oder? Nein, irgendwas muss ich erst. So. Okay, also wenn Sie das jetzt. Also wenn Sie das jetzt da hier haben. Achso! Schon wieder nicht aufpassen. So, also R-Quadrat, was haben wir da jetzt? R-Quadrat mal Cosinus Quadratin plus Sinus, das ist eh 1, das heißt wir haben da R-Quadrat mal Cosinus Phi mal R-Quadrat mal halt dann Sinus Theta Cosinus Theta oder so. Sinus Theta Cosinus Theta, okay, das passt. Minus macht plus R Sinus Theta mal, und was haben wir da? Da haben wir jetzt R mal, und da haben wir, okay, Cosinus, wieder um das Gleiche, da haben wir R mal Sinus. Irgendwas ist falsch, aber nein, okay, schauen wir mal. Nein, es passt eh. Also, ich hoffe, wir haben nicht verwechselt. Sie werden das. Was ist das jetzt? R Quadrat mal Sinus Theta. Mal Sinus Quadrat Theta plus Cosinus passt eh. Also R Quadrat Sinus Theta. Hofft, das kommt bei Ihnen auch raus. Gut. Naja, Betrag, wo wir schaffen mal ist. Sinus Theta, wo sind wir? Bei uns ist Theta zwischen 0 und 2 Pi. Das heißt also, wir brauchen uns um den Betrag nicht kümmern, weil da der Sinus sowieso nicht negativ ist, eben dazu besonnen, also passt das. Ja. Das heißt also, dieses Dreifachintegral ist also Integral, schauen wir uns das da drüben an, 0 bis R, 0 bis Pi, 0 bis 2 Pi, und dann haben wir da jetzt R Quadrat mal Sinus T. Okay, dann haben wir R. Das passt. Also die Beträge ändern nichts an dem, naja, und dann werden Sie das jetzt für sich machen. Da haben Sie also R der dritten Drittel von 0 bis R. Das heißt, dann haben Sie minus Cosinus Theta von 0 bis Pi mal, und was haben wir noch? Ja, Phi halt, ne? Phi von 0 bis 2. Wenn wir jetzt das jetzt ausrechnen, haben wir R der dritten Drittel mal minus minus 1, also 1, und dann haben wir noch, so, ist gleich 4 Pi Drittel. Ja, da kommt. Okay, gut. Also eigentlich war es dann ganz simpel. Na, aber ich kann jetzt nicht. Also, naja, ist jetzt nichts mehr zum viel zum Substituieren gewesen jetzt. Also man hat einfach das, das könnt ihr jetzt auch Meter machen zu uns, ne? Und R Quadrat Sinus Theta, und das sind ja jetzt, ich glaube, der Grundintegral fertig. Ja? Also, natürlich hat man vorher mehr reingesteckt, mehr Mühe reingesteckt, damit man dann die, also die geeignete Transformation halt findet.
Dann haben wir die Bereiche, sind die gerade innen abgeschlossen. Das ist, indem wir jetzt dritten, was haben wir, Kurven und Kurvenintegrale. Das ist auch eine weitere Verallgemeinerung von bestimmten Integralen. Das sind jetzt sogenannte Kurvenintegrale. Und da jetzt, also, mal als erstes, was wir brauchen, ist die Bogenlänge. Das ist ja, wenn man so möchte, ein ganz spezielles Kurvenintegral, aber das ist für sich genommen schon interessant. Bogenlänge einer Kurve, also da haben wir jetzt immer eine Kurve C von T, ist also nichts anderes, wie jetzt haben wir den C1 von T bis Cn von T. Deshalb läuft von mir aus T von irgendeinem Intervall AB. Ja, also dann also hoch n, wenn wir jetzt eine Kurve haben im n-dimensionalen Raum. Ja, wenn wir eine ebene Kurve hätten, dann wäre es ja zum Beispiel R Quadrat. Okay. So, das ist also so eine Parametrisierung der Kurve auf T über die Zeit. So, was wollen wir jetzt? Was soll die Bogenlänge sein? Ja, also das ist, glaube ich, ganz ein natürliches Konstrukt, dass wir sagen, also von mir ist da also jetzt A, oder zum Zeitpunkt A, also das ist halt jetzt die Kurve, ja, zum Zeitpunkt A, und deshalb die Kurve, zum, wenn wir uns befinden, dieser Punkt zum Zeitpunkt B, und was wir jetzt machen ist, wir werden vielleicht zu bestimmten Zeiten das unterteilen, ja. Das wäre also dann die Kurve zu irgendeinem T1, T2, bla bla bla, Kurve zu Zeitpunkt Ti und so weiter. Und dann werden wir nichts anderes machen, als wir versuchen, das durch diesen Polygonzug zu approximieren. So. Das wäre jetzt dieser Polygonzug und das wäre jetzt die Länge von diesem Polygonzug. Ja, das wäre nichts anderes, als wenn ich das jetzt da aufteile da, in N-Teile von mir aus. Da müsst ihr halt immer sagen, na, wie groß ist die Länge von dieser Strecke da immer. Da sage ich halt einfach, das ist C von Ti minus C von Ti minus 1. Das ist jetzt die Länge von dem Stück auch halt da. Ne? Und dann summiere ich halt auf. Okay, das ist die Länge von diesem Polygonzug, den ich da jetzt mit roter hier mal gefärbt habe. Und wenn man das jetzt, wenn man da jetzt den Grenzübergang macht, und ich mache das jetzt, indem ich halt diese Zeitschritte so in Null gehen lasse von dieser Länge. So. Falls dieser Grenzwert existiert, ja, wobei also die Feinheit der Zerlegung da gegen Null gehen lassen, also falls Grenzwert existiert, na, dann nenne ich den jetzt die Bogenlänge. Die Bogenlänge L. Kurve. Na gut. Und die Kurve heißt in diesem Fall, wenn also diese Bogenlänge da jetzt existiert, wenn ich also in der Grenzwert existiert, sage ich also, dass die Kurve in diesem Fall
heißt der Pur wird elektrifiziert. So. Okay. Naja, jetzt haben wir aber in der Regel nicht irgendeine Kurve gegeben, sondern vielleicht eine stetig differenzierbare Kurve. Dann können wir das jetzt leichter ausrechnen, diesen Grenzwert. Man könnte jetzt hergehen und sagen, das, wie wir es vorher gemacht haben, könnte man sagen, naja, das kann ich ja, das da kann ich mir ja besser ausrechnen. Das ist ja, was wäre denn das jetzt? Also wenn ich da jetzt irgendwo sitze, da ist jetzt mein Kurven, und da habe ich halt von mir aus das C von. Also wieder so wie vorher, ich mache es jetzt der Einfachheit halber so, und das ist C von T plus Delta T, ja. Und jetzt hätte ich gern das da. Also die Länge von C von T plus Delta T, das, ich sag, machen wir es dann bitte mit dem Mittelwert. Aber so, gut. Was wollen wir jetzt? Ne? Wie kann man das? Das ist doch. Also, ungefähr das. Ne? Der erste Lehrer. Und etwas, das dann von kleiner aber. Na gut, das heißt, wenn ich also jetzt diesen Polygonzug da jetzt, also Entschuldigung, der Polygon. So, ja. Da bin ich jetzt gesagt, so, was wir da jetzt haben. Länge von C' von T. Na gut, und das rausheben. Ja. Und das liefert doch schon Wind. Also jetzt das eine stetig differenzierbare Kurve ist, dieses C, dass dieser Grenzübergang, wenn ich dann jetzt vornehme, dass er genau eine Riemann-Summe wieder ist und das ist also jetzt nichts anderes als der Grenzübergang. Ne? Wenn ich die Feinheit der Zerlegung gegen Null gehen lasse, dann habe ich jetzt genau dieses Integral, was wir da haben. Die Strich, das ist die Abweichung, ja? Okay. Mal dt. Okay. Also die Voraussetzung ist natürlich, dass das jetzt passt. Also, ist also stetig differenzierbare. Das kann man natürlich jetzt exakt machen, aber im Buch ist es ja genauso geschummelt. Ja. Weil hier hängt es ein bisschen, also das exakte machen, das nutzt nichts, dass man jetzt einfach hier eine Zwischenstelle nimmt, weil es für jede Koordinate eine andere ist. Und da muss man auch wieder schummeln, dass man sagen kann, das lässt sich zeigen, dass man auch eine gemeinsame finden kann. Und der Fehler dann bewegen kann. Ja. Also da kann ich gleich schon so argumentieren, das ist das. Also nein, der Beweis ist schon, also, es reicht nicht. Also das, was man in Analysis gemacht hat, reicht allein nicht aus. Gut. Also, aber der Satz war jetzt, also
Also wenn wir jetzt eine stetig differenzierbare Kurve haben, dann ist die Bogenlänge L gegeben durch, ja, durch das, was da steht. Ne? Also L ist jetzt die Länge von dem Ableitungsvektor. Ne? Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier auf N bin, dann habe ich ja hier diese klinische Norm, da habe ich also C1' von T zum Quadrat plus bla 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 plus C1' von T zum Quadrat. Genau das ist das. Und jetzt mein Vektor C ist nicht schon C1 bis C2. Dann ist das nichts anderes. Okay. Und das gibt's. Ja, ich meine, das heißt also, jede stetig differenzierbare Kurve ist rektifizierbar. Ja. So, okay. Das bedeutet also, jede stetig differenzierbare das hat oft eine, diese Ableitung, dann weg, jetzt vielleicht, dieser Vektor da hat ja oft eine ganz einfache Interpretation. Also wenn man da jetzt die hernimmt, zum Beispiel, was wir nennen mal den Kreis hier, okay, und R mal Cosinus T, R mal Sinus T, also macht das. Wenn man nicht weiter noch nicht zu nehmen, also da ist mal so ein Parameter passiert. Das wäre also vielleicht C von T. Und was wäre dann dieses C', also wenn man jetzt irgendeinen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt T0 das da hernehmen, das wäre halt jetzt in diesem Fall minus T0. Das ist aus T0, R mal Cosinus T0. So, das ist ja nichts anderes wie der Tangentialvektor, oder? Und nicht nur zum Zeitpunkt T0, also das ist jetzt so und so. Also das wäre jetzt dieser Vektor C von T und das wäre C'. Von mir aus jetzt, wenn wir jetzt da zum Zeitpunkt hin. Okay, das ist ja nichts anderes, das ist wieder tangential. Zum Zeitpunkt T0. Eine andere Interpretation ist, wenn ich jetzt T als die Zeit nehme, dass das halt jetzt dieser Geschwindigkeitsvektor ist. Ja. Andere Interpretation. Ja. Falls t die Zeit, dann ist also das nichts anderes, also wenn ich jetzt das zum Zeitpunkt t0, das ist also der Geschwindigkeitsvektor. Vektor. Also, so, wie viel in x-Koordinate, wie viel in y-Koordinate, das ist aber immer die Geschwindigkeit. So, also das sind so die naheliegenden Interpretationen. Und Tesla ist halt jetzt quasi wie groß ist meine Geschwindigkeit, ja, wenn Sie so wollen. Oder wie groß ist jetzt der Tangentialvektor? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie rennen also auf dieser Kurve entlang, so, dann ist das also ja, größer von dem Betrag von Geschwindigkeit. Also Ihre Geschwindigkeit. Ja. Gut. Sollen wir ein Beispiel machen? Ich glaube, das ist aber ziemlich banal, wenn wir das jetzt ausrechnen, oder? Okay, also hier, also wenn wir jetzt die Bogenlänge von dem Kreis ausrechnen, naja, aber gut, machen wir es halt einmal. So, also, dann hätten wir also jetzt ja, so, wohl das 2 Pi und so aus. Also Kreis mit Radius R nochmal, jetzt nicht mehr so gut gekommen. Dann haben wir also da R Quadrat, Sinus Quadrat, R Quadrat, Cosinus Quadrat, also das ist doch das, was jetzt nicht überraschend ist. So, das Bogen, also der Umfang vom Kreis ist. Ja. Okay, gut. Bisschen spannender vielleicht. War auch genauso leicht, wenn man jetzt die Bogenlänge von einer Schraubwinde ausrechnen wollen. Integral 0 bis 2 Pi wiederum
Geschwindigkeitsvektor in den Rahmen von 2π Wurzel aus. Wenn wir das jetzt ableiten, haben wir natürlich den Sinus, also den Minus Sinus, aber wir brauchen den Sinus Quadrat t, Cosinus Quadrat t, aha. Ja, okay, da haben wir halt in diesem Fall, das ist. Also, das ist eh 1. Das ist also jetzt, wenn man das ausrechnet, 2π mal Wurzel aus 1 plus h Quadrat.
Wieso ist das
1? Genau genommen haben. Also, dann Höhe wäre hier 2π h genau genommen. Wenn man diese Parametrisierung des Wissens die Parametrisierung, dass das genau die Ganghöhe ist, dann müssen wir da immer 2π. Okay, also Frage, da kannst du einfach zu.
Ja. Ist das nicht t und nicht 1? Sinus Quadrat t plus Cosinus Quadrat t?
Ja, aber das ist ja immer 1 zusammen.
Ne? Weil da t noch steht.
Wo haben wir jetzt nur t stehen? Also das ist ja auch bleiben. Das ist ja auch bleiben. Das ist ja der. Das ist der. Wir brauchen ja den Geschwindigkeitsvektor, ja? Also die Aufleitung von der Kurve. Das habe ich jetzt nicht extra noch nicht, dann haben sie da Minus, Sinus, Theta Quadrat und dann haben sie H und dann halt H Quadrat. Ist das klar? Klar, also wir brauchen ja das, ja? Also Minus, Sinus, T, Cosinus, T, H. Und das ist jetzt mal da die Länge von diesem Strich, ja, jetzt vergiss ich es an. Ja? Okay, also das, das brauchen wir. Geschwindigkeit. Gut. Also haben wir jetzt die Punkte. Länge. Natürlich ist nicht jede Kurve rektifizierbar. Also da haben Sie, das kennen Sie eh, diese klassischen Beispiele, wenn man sagt, berechnen Sie die Küstenlänge von England oder so. Oder von Portugal. Also das. Tja, wenn man das nach dieser Methode macht, ne, ich approximiere das durch Polygonzüge, ne, also jetzt kann ich die Polygonzüge vielleicht einmal einen Meter machen und dann sehe ich, in Wahrheit gibt es ja da wieder einen Haufen Einbuchtungen. Und wenn ich das dann so noch, klar, diese Einbuchtungen berücksichtige, je feiner ich die Zerlegung mache, desto größer wird das Ganze wohl werden, ja, desto länger also das. Also das heißt, und da gibt es ja klassische Beispiele, zum Beispiel die Boch'sche Kurve, die, also, ja, Fraktale, ich meine, das ist ja, die nennen sie irgendwo Staaten, von mir aus mit 1, wenn du jetzt iterierst das Ganze, indem du es in drei Teile zerteilen und das mittlere von mir aus immer ja, durch sowas ersetzen. Ja. Also, das ist jetzt nicht, ja. Gut, wobei das einmal, das war jetzt vielleicht nicht gut. Ja. Okay. Und dann, nee, also sie fangen an, also sie iterieren das Ganze. Ja, immer in drei Teile, jedes Stück, das sie da haben, in drei Teile zerteilen und dann immer seine Ausbuchtung da davor haben. Gut, also im nächsten Iterationsschritt würden sie dann das haben. Zack. Ja. Okay. Und das könnten sie jetzt immer weiter iterieren. Und was dann rauskommt durch dieses Verfahren, das würde sehr wohl eine stetige Kurve sein. Natürlich kein stetig differenzierbar, weil sonst würde das funktionieren. Dann wäre es ja sicher rektifizierbar. Aber was rauskommt, ist also das Iterieren, also das Grenzobjekt, das Sie da hätten. Ja? Das ist die sogenannte Cosche Kurve. Das ist jetzt nur, wie man es gewinnt, wie ich das. Und das wäre also, das wäre zwar eine stetige Kurve, aber die ist nirgends differenzierbar. Und das erkläre schon. Also das ist vorher, deshalb ist natürlich dieser Satz nicht anwendbar. Und das Problem ist bei der Geschichte, natürlich hat das keine, können wir dieser Kurve dann sicher keine Bogenlänge zuordnen, denn das ist ja in gewissem Sinne das Polygonzugverfahren, Entschuldigung, diese Methode, wo wir da jetzt diese Kurve durch Polygonzüge approximieren, und das hätte, wenn Sie so wollen, die Länge L gleich 1. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich das dann dasselbe mache, hätte ich L gleich 4 Drittel, und dann hätte ich 4 Drittel zum Quadrat und bla bla bla. Ne? Also die Länge wäre natürlich dann unendlich sozusagen. Und das haben Sie ja bei ganz allgemein mit so Fraktalgebilden machen. Ne? Also, denen man natürlich keine Bogenlänge zuordnen kann. Also, nicht. Also das hat sehr wohl eine Bedeutung, und ich denke, man muss es sicher nicht. So, da können Sie viele weitere Beispiele finden. Das war halt jetzt eines. Also, das ist so. Was braucht man noch? Ja. Wichtiger Spezialfall. Wichtiger Spezialfall. Wenn Sie also jetzt y gleich f von x als eine Funktion wieder hernehmen und das als Kurve betrachten, nicht? Also den Graph der Funktion, also die Kurve, ist also jetzt der Graph der Funktion f, also das heißt, also wenn Sie so wollen, das können wir so in die t-Welt übersetzen, das ist also nichts anderes als wt f von t. Ja? Okay, die soll halt von mir aus jetzt von a nach b, ja, von nach r betrachten. Ja? Also wir haben jetzt das noch, ja, a, b. Das wäre jetzt von mir als f von x, oder nennen Sie das jetzt f von t. Und dann ist es klar, die Bogenlänge, das ist jetzt nur ein Spezialfall. Also die Bogenlänge L, sofern jetzt bitte f von x stetig differenzierbar ist, bitte die Voraussetzung, f von x stetig differenzierbar. Ja, dann ist das nichts anderes, Integral von a nach b, Wurzel aus 1 Quadrat plus f' von t zum Quadrat mal dt. Ja, aber das ist natürlich dasselbe, wie man möglicherweise schreibt man es halt dann jetzt so an, wie die ursprüngliche Variable beibehalten. Und das ist klar. Also wenn man eine Funktion hier haben und dann den Graph der Funktion und da die Bogenlänge da jetzt berechnen wollen, ist das ein Spezialfall. Dann haben wir diese bekannte Formel. Und diese bekannte Formel kann man jetzt auch noch ausdehnen, weil das ist auch in der Praxis nochmal wichtiger, wenn man die Mantelfläche eines Drehkörpers berechnen möchte. Ja, das ist im Wesentlichen jetzt das. Also wir nehmen jetzt sowieso, also ein Drehkörper, also der soll jetzt da AB von mir aus, wie gesagt, gibt's lassen den jetzt hier rotieren. Ja. Alles gut. Aber solide. Ne? So. Aha, jetzt sieht man meine Richtung. Das war nicht so gut. So. Ja, trotzdem. So, jetzt wiederum dasselbe Spielchen. Wie kann ich jetzt den Mantelflug wieder jetzt? Ist das soweit klar? Ja, also ich. Ja? Sie rotiert das hier. Körper da jetzt. Hier. So, und Sie wollen jetzt die Mantelfläche rechnen. Dann könnten Sie also auch wieder so vorgehen, dass Sie sagen: Naja, das ist, wenn ich irgendwo reinsteche, das da ist das F an der Stelle X und jetzt sieht man es nicht. So. Ich brauche das jetzt nämlich, wenn man das jetzt aufteilt, wiederum in lauter solche Scheiben, ja, in Scheiben aufteilen. So. Wie groß wäre das jetzt? Wenn wir jetzt sowas hier hernehmen von dieser Scheibe. Mantelfläche, ja, Scheibe, ja. Also wie? Das wäre ja 2pi mal f von x mal, so, jetzt dieses Bogenelement, das nennen wir jetzt einfach so. Wie groß ist das? Wir müssen denken, das kann schon sehr steil sein. Es geht nicht, dass wir das jetzt einfach approximieren, so, das wollen wir nicht machen. Ja? Sondern wir wollen das jetzt schon so, ich werde das jetzt irgendwo rauszeichnen. Ja, das geht aber vielleicht. So, okay. Also wenn ich das jetzt habe, das ist jetzt zwar dieses f von x, okay, 2pi mal f von x, wäre jetzt der Anfang da. So, aber jetzt habe ich noch mal dieses Stück da. Nennen wir mal jetzt einfach ds. Und ds. Das ist dieses sogenannte Bogenelement, wenn man es gerne nennt. Ja. Bogenelement. Also wenn ich da mit dx rübergehe, oder nennen Sie das ja. So, wenn Sie da ein Stück rübergehen und da war, was ist das? Da. Macht es Ihnen was aus, wenn ich das jetzt als Delta S bezeichne? So. Delta S ist natürlich nichts anderes als die Wurzel aus.
Hypotenuse.
Ja, also, ja. Genau, richtig. Also wenn wir da jetzt hier hätten Delta X und Delta Y, das ist das jetzt so Delta Y zum Quadrat und das ist ja wiederum nichts anderes wie die Wurzel aus 1 plus Delta Y und Delta X zum Quadrat. Das ist jetzt ein bisschen. Ja. So, okay. Und das im Grenzübergang. So. Ist das also ds ist also Wurzel aus 1 plus f' von x zum Quadrat mal dx. Das ist es. Ja. Und Grenzübergang würde dann wieder genau das, was wir da jetzt gehabt haben. Wie groß ist denn die Bogenlänge von dem Stück? So, okay. Das kleine Bogenelement. So. Das dy ist ja nicht anders wie das f von x. Ja. Und wie ändert sich das? Die Funktion, die habe ich nicht gemacht. Okay, also deswegen ist es klar. So, also dass das jetzt rauskommt. So, die Mantelfläche Scheibe wäre also 2pi f von x, wenn wir das, was wir hier gehabt haben, nur 2 aus 1 plus Delta f von x durch Delta x zum Quadrat Delta x. Und Grenzübergang, wenn also wenn Sie diese Riemann-Summe jetzt daher nehmen, Grenzübergang also wieder um dieses Integral. Also das heißt, die Zerlegung immer kleiner machen und aufsummieren über alle Scheiben sozusagen. Das folgt also die Mantelfläche M.
ist gleich, das ist Integral, 2pi, ab, f von x mal Wurzel aus 1 plus f steht und x zum Quadrat mal x. Das ist ja nichts anderes. Okay, das waren so. Achso, eins fehlt. Die Parametrisierung einer Kurve nach der Bodenlänge. Mhm. Ja?
So darf ich das dann in der normalen Funktion, dass ich sie bei der Riemann zu einer kleinen Rechtecke approximiere und da darf ich sie nicht durch Kreisschalten approximieren?
Naja. Da würden wir was verlieren. Also, hier ist es wirklich so, dass sie müssen. In Wahrheit müssten sie es ja schon so abrucken. Sie müssen ja die, quasi die Kurve hier. Das wird immer passen. Also wenn Sie das jetzt. Also wenn das jetzt. Was würde denn bei. Das ist, also wenn es ist halt, genau, das wäre jetzt das Gleiche, also wenn Sie sagen würden, ich approximiere die Länge der Kurve, indem ich mir nur anschaue, wenn ich es da hier hin projiziere, wäre das Gleiche. Nichts anderes. Und das stimmt ja dann nicht. Also, ich brauche es schon. Also weil was anderes würden Sie jetzt nicht machen. Ja? Also Sie würden jetzt jedes Mal hier die Oberfläche quasi projizieren. Auf die X-Achse nur das Stück am Boden. Dann hätten Sie diese Scheibe.
Ich schaue mal das Volumen dieser Kreisscheibe
an. Nein, Volumen ist wieder eine andere Geschichte. Ich rede ja von der Oberfläche, also von der Mantel. Natürlich, fürs Volumen wäre es wurscht. Fürs Volumen wäre es wurscht, haben Sie recht. Aber nicht für die Oberfläche. Genau. Okay. Ja. Das wird sich jetzt eh nicht mehr ausgehen. Aber ich möchte trotzdem zumindest das motivieren, was wir wollen. Also wenn wir so eine Parametrisierung haben, also wenn wir so eine Kurve haben, und T ist ja jetzt unser Parameter, und denken wir uns oft als die Zeit. Und wenn wir also jetzt diese Kurve da irgendwie gegeben haben, und wir haben da C von A, das ist N von B, wenn wir jetzt eine x-beliebige Parametrisierung hernehmen, könnte das ja sein, wenn wir jetzt uns denken, wir starten hier an diesem Punkt und durchlaufen diese Kurve, könnte das ja jetzt sein, dass dieser Parameter t, dass das jetzt zur Folge haben würde, dass wir manche, dass es so gewählt ist, dass wir manche Streckenabschnitte sehr, sehr mit hoher Geschwindigkeit, ja, durchlaufen und dann wieder ganz langsam weitermachen und so weiter. Ja, Sie haben ja ganz viele Möglichkeiten, diese Kurve zu parametrisieren. Ja? Sie können ja T dann wieder durch was anderes substituieren und dann käme schon wieder was anderes raus. Und das ist immer dieselbe Kurve, was nur anders ist. Wann sind wir wo? Nicht? Und was wir jetzt gerne hätten, ist, dass wir quasi diese Kurve mit immer derselben Geschwindigkeit durchlaufen. Ja, dann könnte ich immer sagen, also dass ich, dann wüsste ich, also dass ich zur Hälfte des Weges, also auf die Hälfte der Zeit benötigt habe und so weiter. Das ist eine sinnvolle Parametrisierung. Also ich möchte jetzt T nicht irgendwie wählen, sondern so, dass das irgendwie Rücksicht nimmt auf die Länge der Kurve. Und dass also wir uns das so vorstellen können, als wie die Geschwindigkeit ist konstant. Und das führt jetzt in natürlicher Weise darauf, dass ich diese Parameter als die Bogenlänge wähle. Also dieser, das nennt man dann Parametrisierung nach der Bogenlänge. Also ich wähle diesen Parameter so, dass ich also zum Zeitpunkt 0 da bin und zum Zeitpunkt, wenn Sie wollen, L, also wenn L jetzt die Länge der Kurve wäre, ja, L die Bogenlänge, Bogenlänge von dieser Kurve C, dann würde das irgendwie, das sollte also jetzt so sein, dass ich zum Zeitpunkt L sollte ich da sein und, ja, ich mache das jetzt S, dass die Bogenlänge zum Zeitpunkt T, also wo befinde ich mich? Und dann würde ich zum, also zu diesem Zeitpunkt S, das sollte also jetzt passen. Ja? Also das wäre dann A, ich mache das jetzt mal so, C' von Tau mal D. Also ich, das wäre jetzt dieser neue Parameter, den ich da einführe. Ja? Der also mir immer sagt, zu welchem, also nehme ich jetzt einen beliebigen Zeitpunkt T, wo bin ich denn auf der Kurve? Ja? Das ist gleich jetzt L von T. Ich mache den eh noch weiter, jetzt hat man so schnell nicht verstanden, was er macht. Okay. Also ich schaue mir das immer an. Ja. Und jetzt möchte ich, und das wird sich herausstellen, wenn ich also jetzt nach diesem Parameter S, also dieses S als neuen Parameter verwende, also das ursprüngliche T ersetze durch dieses S, dann erfüllt es genau das, was ich will. Dass ich dann die Geschwindigkeit habe. Okay. Aber das machen wir dann erst nächstes Mal. Danke.
Ich glaube, ich habe es nicht so gut gemacht.